Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Du hast uns da Auszüge aus einem Buch geschickt, Wo unsere Zukunft wohnt, von Alfred Mack. Und das ist schon ein ziemlich ambitioniertes Thema. Es geht um die Grenzen unseres Denkens und wie die im Grunde unsere Zukunft formen. Der Autor widmet das Buch ja seinen Enkeln, weil er die Sorge hat, dass unsere Art zu denken uns, ja, geradewegs in eine Sackgasse führt und damit unsere Lebensgrundlagen zerstört. Seine Mission ist also, nichts Geringeres als unser Denken auf ein neues Fundament zu stellen. Und er startet mit einem Bild, das bei mir sofort hängen geblieben ist. Stell dir vor, ein Betrunkener läuft nachts im Kreis um eine Litfaßsäule, hämmert dagegen und schreit: Ich will hier raus.
Ein fantastisches Bild. Wirklich, weil es so schmerzhaft zutreffend ist. Der Mann merkt ja gar nicht, dass er sich nur umdrehen und weggehen müsste. Die Mauer, die er da bekämpft, ist ja keine echte Grenze. Sie ist nur ein winziger Punkt in einer riesigen, offenen Landschaft. Sein Horizont ist buchstäblich diese Litfaßsäule.
Genau das ist der Punkt. Wir sind oft in unseren eigenen, ja, Denkgefängnissen gefangen, ohne es überhaupt zu merken. Unser Horizont ist dann die Grenze unserer Gewohnheiten, unserer Erfahrungen, unserer Annahmen. Okay, lass uns das mal auspacken. Was genau meint der Autor, wenn er uns auffordert, einen Dialog mit unserem Horizont zu führen? Ist das so eine Art philosophische Nabelschau?
Weniger Nabelschau, ich würde sagen, mehr Realitätscheck. Er modernisiert dafür Platons Höhlengleichnis auf eine Art und Weise, die wirklich unter die Haut geht. Bei Platon waren die Menschen ja noch mit echten Ketten gefesselt, haben nur Schatten an der Wand gesehen. Und diese Schatten, das war ihre ganze Realität. Max sagt jetzt, unsere Ketten heute, die sind viel subtiler. Das sind die Filterblasen in den sozialen Medien, der Konformitätsdruck im Job, die ungeschriebenen Regeln unserer Kultur, halt alles, was uns dazu bringt, auf die Schatten an der Wand zu starren. Und das Faszinierende ist die Frage, die er aufwirft: Was, wenn unsere gesamte aufgeklärte Gesellschaft in einer viel größeren, viel komfortableren Höhle sitzt und wir es einfach nicht merken? Der Dialog mit dem Horizont ist also der Versuch, mal den Kopf zu drehen und zu fragen, ist das hier wirklich alles? Oder starre ich nur auf ein verdammt überzeugendes Schattenspiel?
Und warum sollten wir das tun? Ich meine, unsere Höhle ist ja oft ziemlich gemütlich. Der Autor bringt da eine zweite Analogie, die das Problem super auf den Punkt bringt. Ein Mann sucht nachts unter einer Straßenlaterne seine Schlüssel. Jemand kommt dazu, fragt ihn, ob er sicher ist, dass er sie hier verloren hat. Der Mann sagt: Nein, verloren habe ich sie da drüben im Dunkeln. Warum suchen Sie dann hier? Und seine Antwort: Hier ist wenigstens Licht. Das machen wir doch ständig, oder? Wir suchen Lösungen für riesige Probleme, Klimawandel, soziale Spaltung, immer nur da, wo es einfach ist, wo es messbar ist, wo die Zahlen stimmen. Obwohl wir ahnen, dass die wahren Lösungen im Dunkeln liegen, im Komplexen, im Ungewissen.
Exakt. Weil uns das Dunkle Angst macht. Und das ist der Kern seiner Argumentation. Unsere ganze moderne Welt basiert auf dem Glauben an Planbarkeit, an Kontrolle. Aber diese Annahme ist, so Mack, grundlegend falsch. Und hier führt er ein Konzept von Heinz von Förster ein, das absolut entscheidend ist. Den Unterschied zwischen trivialen und nicht-trivialen Systemen.
Okay, das klingt jetzt erstmal ziemlich akademisch. Trivial und nicht-trivial, kannst du das mal greifbarer machen?
Absolut. Ein triviales System ist im Grunde eine simple Maschine. Nehmen wir meinen Toaster. Ich stecke eine Scheibe Brot rein, drücke den Knopf und es kommt immer, wirklich immer, geröstetes Brot raus. Input X führt verlässlich zu Output Y. Unsere ganze Bürokratie, unsere Managementmethoden, unsere Gesetze, die behandeln die Welt wie einen riesigen Toaster. Wenn wir nur die richtigen Regeln einführen, bekommen wir das gewünschte Ergebnis.
Aber die Welt ist eben kein Toaster.
Genau. Die Welt und vor allem alles Lebendige darin ist ein nicht-triviales System. Stell dir statt des Toasters deine Katze vor. An einem Tag streichelst du sie, sie schnurrt. Am nächsten Tag streichelst du sie exakt gleich und sie kratzt dich. Der Input X, das Streicheln, ist identisch. Das Ergebnis aber ist komplett anders. Warum? Weil die Katze ein Gedächtnis hat, einen inneren Zustand. Ihre Stimmung, ihre Erfahrungen, Hunger, all das beeinflusst die Reaktion. Dieser innere Zustand, das ist die Zustandsvariable Z. Und weil dieser Zustand sich ständig ändert und wir ihn nie vollständig kennen, ist das System unvorhersehbar.
Das leuchtet ein. Und wir Menschen, unsere Gesellschaften, die Wirtschaft, das sind ja alles nicht-triviale Systeme im Extremformat.
Im Extremformat, ja. Die Kernaussage ist daher ziemlich radikal. Der Versuch, die Zukunft exakt zu planen, so wie es die von Mack beschriebene Perspektive 1, die mechanistische Weltkonstruktion, versucht, ist zum Scheitern verurteilt. Es ist, als würde man versuchen, das Schnurren einer Katze per Dienstanweisung anzuordnen. Es ignoriert die lebendige, chaotische, sich selbst beeinflussende Natur der Realität.
Moment mal, das ist jetzt aber eine ziemlich unbequeme Erkenntnis. Wenn Planbarkeit eine Illusion ist, wie der Autor behauptet, was ist dann der Sinn eines Geschäftsplans, einer Stadtentwicklungsstrategie oder sogar meiner persönlichen 5-Jahres-Ziele? Sollen wir einfach orientierungslos durchs Leben treiben und aufs Beste hoffen?
Berechtigte Frage. Und nein, er plädiert nicht für Planlosigkeit, sondern für eine andere Art von Plan. Das ist seine Perspektive 2, die systemische Weltkonstruktion. Die Grundidee ist, wenn du nicht vorhersagen kannst, was hinter der nächsten Kurve liegt, baust du kein Auto, das nur für Geraden optimiert ist. Du baust ein wendiges, robustes Geländefahrzeug. Übertragen heißt das, statt die eine richtige Zukunft planen zu wollen, bereiten wir uns darauf vor, mit dem Unbekannten, mit dem Überraschenden umgehen zu können.
Und wie soll das gehen? Wie wird man zum Geländewagen des Denkens?
Der Schlüssel dazu ist ein Begriff, den er Komplexitätsüberschuss nennt. Das klingt wieder sperrig, meint aber im Grunde, die Fähigkeit zu haben, vielfältiger und komplexer zu denken und zu handeln, als es die aktuelle Situation eigentlich erfordert. Man legt sich sozusagen ein Repertoire an Möglichkeiten an, bevor man sie braucht.
Ich sehe die Logik, aber es fühlt sich total kontraintuitiv an. In meiner Arbeit, in fast jedem Unternehmen, da ist Komplexitätsüberschuss doch ein Schimpfwort. Das klingt nach Verschwendung. Nach Ineffizienz. Wir werden doch darauf getrimmt, alles zu verschlanken, Redundanzen abzubauen, alles auf maximale Effizienz zu optimieren. Wie passt das zusammen?
Du sprichst den zentralen Widerspruch an, den Mack aufdeckt. Um das zu verstehen, müssen wir uns das Wirknetz der Evolution ansehen, das er beschreibt. Die Evolution hat ja nun, sagen wir mal, Milliarden Jahre Erfahrung darin, wie Zukunft funktioniert. Und sie funktioniert nicht durch Effizienz, sondern durch Verschwendung und Vielfalt. Stell dir einen natürlichen Wald vor. Unzählige Arten von Bäumen, Sträuchern, Insekten, Pilzen. Ein chaotisches, aber unglaublich robustes System. Wenn eine Krankheit eine Baumart befällt, überleben die anderen. Ändert sich das Klima, gibt es vielleicht eine andere Art, die damit besser klarkommt. Dieser Reichtum an Vielfalt, das ist der Komplexitätsüberschuss.
Okay. Und die moderne Wirtschaft?
Ist wie eine riesige Plantage mit nur einer einzigen Baumart. Perfekt auf Effizienz getrimmt, maximaler Ertrag pro Quadratmeter. Aber sie ist extrem zerbrechlich. Ein Schädling, eine Dürre und das gesamte System kollabiert. Wir streben nach Effizienz, um unsere Zukunft zu sichern. Aber genau damit, so Mack, eliminieren wir die unordentliche Vielfalt, die ein System überhaupt widerstandsfähig macht. Die Globalisierung, die auf Kostenminimierung durch Standardisierung zielt, ist aus dieser Perspektive eine gigantische Zukunftsvernichtungsmaschine. Wir verarmen die Welt, um sie effizienter zu machen.
Das ist eine harte Ansage. Wir arbeiten also an der Abschaffung unserer eigenen Emergenzfähigkeit, wie er es nennt. Unserer Fähigkeit, Neues hervorzubringen. Wenn wir diesen Teufelskreis durchbrechen und diesen überlebenswichtigen Komplexitätsüberschuss entwickeln wollen, müssen wir ja an der Wurzel ansetzen, also bei der Art, wie wir unsere Welt überhaupt konstruieren. Und da kommen seine Beobachterhorizonte ins Spiel, richtig?
Genau. Das ist quasi der Werkzeugkasten, den er anbietet, um die eigene Höhle zu vermessen. Er schlägt verschiedene Beobachterpositionen vor, um die eigenen Denklandschaften zu erforschen. Und er fängt beim Fundament an, bei Beobachter 0, den Horizonten des Ichs. Die scheinbar simple Frage, wo höre ich auf und wo fängt die Welt an?
Eine Frage, die viel komplizierter ist, als sie klingt. Das Buch hat da ja tolle Alltagsbeispiele. Der Poser, dessen lautes Auto zu einem gefühlten Teil seines Körpers wird. Wehe, jemand kritisiert die Karre. Das fühlt sich an wie ein persönlicher Angriff. Oder noch banaler. Der Flugpassagier, der das Gepäckfach über seinem Sitz als sein Fach verteidigt, obwohl es allen gehört.
Perfekte Beispiele. Sie zeigen, wie fließend diese Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich ist. Wir dehnen unser Ich ständig auf Dinge, Menschen oder Ideen aus. Deine Lieblingsfußballmannschaft gewinnt und du sagst, wir haben gewonnen. Das ist Beobachter Null in Aktion. Die zentrale Erkenntnis bei Mack ist, das Ich braucht das Du, um sich selbst erkennen zu können. Unsere Identität ist keine feste Burg. Sie entsteht im ständigen Austausch, in der Abgrenzung und Verbindung mit der Umwelt.
Okay, wenn also schon unser Ich-Gefühl so ein verhandelbares Konstrukt ist, was bedeutet das dann für unsere Wahrnehmung der objektiven Realität? Das muss ja gewaltige Auswirkungen haben.
Gewaltige. Das ist genau der Punkt von Beobachter Null. Es geht um diese grundlegende Grenzziehung, die unsere gesamte Wahrnehmung prägt. In seinem Modell dazu gibt es konzentrische Kreise, eine Innenwelt und Außenwelt. Innen sitzen unsere tiefsten Antriebe, Überlebensprogramme, Sinnsuche, aber auch unsere Projektionen, Ängste, Hoffnungen. Außen ist die erlebte Realität, die Abläufe, die Kräfte, die auf uns wirken. Der Clou ist die Wechselwirkung, die er als Rekursion bezeichnet.
Eine sich selbst verstärkende Schleife.
Genau. Stell dir vor, deine innere Konstruktion ist die Annahme. Meine Kollegen wollen mir schaden. Das erzeugt Misstrauen, Angst, also Emotionen. Diese Emotion ist die Energie, die dein Handeln antreibt. Du kontrollierst, teilst keine Informationen, bist abweisend. Dieses Handeln formt deine äußere Realität. Deine Kollegen ziehen sich tatsächlich zurück und meiden dich, was wiederum deine ursprüngliche Annahme bestätigt. Du baust dir die Welt, vor der du Angst hast, selbst. Wir sind die Architekten unserer eigenen Realität, ob wir wollen oder nicht.
Puh, das ist harter Stoff. Okay, von dieser fundamentalen Ebene des Ichs gehen wir jetzt einen Schritt nach außen zu Beobachter 1. Das sind die Horizonte des Wissens unserer Alltagswelt. Hier ist die Haltung doch, was ich sehe, ist die Realität. Ein Stein ist ein Stein. Es gibt eine klare Trennung zwischen mir, dem Subjekt, und der Welt da draußen, dem Objekt.
Richtig. Und diese Haltung ist auch absolut überlebenswichtig. Wenn ein Auto auf dich zurast, fängst du besser nicht an zu philosophieren, ob es nur eine Konstruktion deines Geistes ist. Du springst zur Seite. Für den Alltag ist Beobachter 1 unverzichtbar.
Aber, und das ist der Haken, diese Sichtweise hält uns eben in dieser trivialen, mechanistischen Weltsicht gefangen, von der wir vorhin gesprochen haben. Und der Autor zeigt ja dann, dass selbst diese scheinbar so objektive Wahrnehmung alles andere als objektiv ist. Sie wird durch unzählige Filter geformt.
Ja, und seine Aufschlüsselung dieser Filter ist wirklich augenöffnend. Er nennt drei Ebenen. Da sind zuerst die neurologischen Filter. Die Tatsache, dass unsere Augen kein Infrarotlicht sehen können oder unsere Ohren kein Ultraschall hören. Wir nehmen nur einen winzigen Ausschnitt des physikalischen Spektrums wahr. Dann kommen die Filter, die er sozial-genetisch nennt, sozusagen die Software, die unsere Kultur auf uns installiert. Was als höflich gilt, was als erfolgreich, was tabu ist. Und schließlich unsere ganz persönlichen Filter, die aus unserer eigenen Biografie, unseren Verletzungen und der Folgen entstanden sind.
Das heißt, wenn wir beide auf exakt dieselbe Situation blicken, zum Beispiel eine hitzige politische Diskussion, sehen wir aufgrund dieser Filter komplett unterschiedliche Dinge.
Völlig unterschiedliche Dinge. Und sein Modell zur Wissensentstehung zeigt, warum. Der Weg vom Beobachtbaren zum Beobachtbaren ist kein direkter. Er ist eine Kette von subjektiven Konstruktionen. Wir wählen aus, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Wir wenden Maßstäbe an, um zu bewerten, ist das gut oder schlecht, wichtig oder unwichtig. Wir haben eine Absicht, ein Wozu, das unsere Wahrnehmung lenkt. Wir nutzen unsere eigenen mentalen Modelle von Ursache und Wirkung. Und am Ende packen wir all das in ein System, eine Schublade, um die Komplexität zu reduzieren. Das Fazit des Autors ist daher radikal. Die Idee einer reinen Objektivität ist eine Illusion. Wir sind untrennbar mit dem verwoben, was wir als äußere Realität bezeichnen. Jeder von uns, auch der Wissenschaftler im Labor.
Okay, lass uns mal einen Strich drunter ziehen. Wenn ich all das zusammennehme, ist die Reise, auf die Mack uns schickt, ziemlich schwindelerregend. Wir starten bei der Erkenntnis, dass wir im Gefängnis unserer Denkgewohnheiten sitzen. Dann stellt sich heraus, dass die Welt da draußen fundamental unvorhersehbar ist und unsere auf Planung basierende Gesellschaft im Grunde auf einer Illusion aufbaut. Und am Ende merken wir, dass sogar unsere objektive Wahrnehmung dieser Welt eine zutiefst persönliche Konstruktion ist.
Das fasst es sehr gut zusammen. Es ist ein intellektueller Abriss unserer liebsten Gewissheiten. Aber er tut das nicht, um uns zu deprimieren, sondern um uns zu befreien. Die Kernaussage ist ja, Zukunftsfähigkeit bedeutet nicht, die Zukunft vorhersagen zu können. Vergiss die Kristallkugel. Zukunftsfähigkeit ist die Fähigkeit, auf das Unbekannte mit neuen, passenden Antworten reagieren zu können, mit Überraschungen tanzen zu können. Und diese Fähigkeit wächst nur, wenn wir unsere eigenen Denkhorizonte bewusst hinterfragen und erweitern.
Und der Weg aus dieser trivialen Falle des Beobachters 1, also dieser Annahme, die Welt sei ein von uns getrenntes Objekt, ist die Einsicht, dass wir unsere Realität in jedem Moment aktiv mitgestalten. Der Dialog mit dem Horizont ist also nichts anderes als die bewusste Auseinandersetzung mit unseren eigenen Filtern.
Genau. Es ist die Bereitschaft, die sichere Zone unter der Laterne zu verlassen und bewusst im Dunkeln nach neuen Schlüsseln zu suchen. Es ist die Entscheidung, nicht mehr nur auf die Schatten an der Wand zu starren, sondern sich umzudrehen und zu schauen, wer oder was dieses verdammte Feuer eigentlich am Laufen hält.
Ein perfektes Schlussbild. Und das führt uns direkt zu einer letzten provokanten Frage für dich, die auf diesem ganzen Material aufbaut. Wenn deine sogenannte objektive Realität eine persönliche Konstruktion ist, geformt von unzähligen unbewussten Filtern, und wenn du die Macht hättest, nur einen einzigen dieser Filter, eine tiefsitzende Annahme, einen Bewertungsmaßstab, eine kulturelle Voreinstellung, bewusst zu verändern, welchen würdest du wählen, um für dich eine zukunftsfähigere, eine offenere Perspektive zu schaffen?